Guten Morgen. Neulich Abend irgendwo in Deutschland. Junge Leute sind auf dem Heimweg von der Disco und plötzlich das, was man sich natürlich nicht wünscht, Polizeikontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Die jungen Leute und die Reaktion fällt etwas unerwartet aus. Die fangen an zu lachen, die schalten das Radio lauter, der eine zündet sich eine Zigarette an und macht auch noch dumme Sprüche. Die Reaktion der Beamten ist dann nicht nur provoziert, sondern auch vorhersehbar gewesen. Alle aussteigen, Alkohol- und Drogentest und so weiter. Ihr könnt euch das gut vorstellen, oder? Ein anderer Ort, Flughafen, Sicherheitskontrolle. Das Handgepäck wird gescannt und es ergibt sich ein Hinweis auf einen merkwürdigen Gegenstand. Was haben Sie da drin? Wird die Passagierin gefragt und sie lacht nur. Nichts Schlimmes. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Liebe Frau, was haben Sie da drin? Und auch eine dritte Nachfrage wird nicht umfänglich beantwortet. Da bleibt dem Beamten wirklich keine andere Wahl als wirklich das volle Programm. Ihr wisst das? Alarmstufe, Stopp der Abfertigung, Räumung des Gebäudeteils, Sprengstoff und der Flug von der Frau wurde dann leider natürlich von ihr verpasst. Und noch eine dritte Situation. Mitarbeiterinnen treffen sich regelmäßig zum Sport und sitzen danach noch ein bisschen zusammen. Und als Aktion könnte man doch eigentlich die eigenen Provisionen kräftig aufbessern. Der Vorstand, der wird wohl schon einverstanden sein oder vielleicht auch gar nichts mitbekommen. Man muss einfach nur schnell handeln. Es wäre nicht illegal, aber risikobehaftet. Aber mit der geballten Erfahrung aller Banker, die da zusammen sind, das spricht einfach für einen schnellen Erfolg. Also gesagt, getan, der Deal wird umgesetzt. Doch dann kommt der Vorstand und als der Vorstand das erfährt, ist er außer sich. Er hatte nämlich zusätzliche Informationen vorliegen, die dieses riskante Geschäft auf jeden Fall verboten hätten. Über den Schaden für die Bank muss man später sprechen und das Vertrauensverhältnis zwischen Vorstand und Angestellten ist stark beschädigt. Diese, ja, zugegebenermaßen konstruierten, aber gut vorstellbaren Geschichten, die ließen sich bestimmt weiter fortsetzen und ich hoffe, dass ihr euch irgendwo vielleicht doch ein bisschen wiedererkannt habt. Allen gemeinsam ist Folgendes, nämlich, dass die bestehenden Autoritäten nicht anerkannt wurden und in einer leichtgläubigen Art angenommen wurde, mit der Situation schon umgehen zu können. Und ist es nicht so, dazu neigen wir Menschen schnell, uns zu überschätzen. Wir lassen uns manchmal auf sogenannte Spielchen ein, denken, dass wir das schon regeln können. Jetzt fange ich ganz weit oben an. Das sind vielleicht Drogenerfahrungen oder Risikosport wie Fallschirmspringen oder da gibt es noch ganz andere Dinge, wo man den Fallschirm erst aufmacht, nachdem er schon 3000 Meter durch die Luft gesegelt ist. Aber wenn du jetzt vielleicht gedacht hast, mache ich ja alles nicht, ich nehme keine Drogen und Fallschirmspringen, keine Ahnung, wie man das schreibt, dann habe ich noch andere Beispiele für dich. Es gibt auch zum Beispiel geistliche Grenzerfahrungen. Und das muss auch nicht gleich etwas Okkultes sein. Ja? Das Liebäugeln mit Dingen, hinter denen geistliche Wahrheiten stecken. Yoga, Homöopathie, Bachblüten, Reflexzonenmassage, Lesen vom Horoskop. Ja sogar, wenn man es mal ganz genau nimmt, das Lottospiel mit dem Ziel, schnell reich zu werden. Und damit meine ich ausdrücklich nicht die Tombola für einen guten Zweck, ja, wo man mitmacht, um das Projekt zu unterstützen. Und in unserem Text, den wir heute betrachten wollen, geht es genau um dieses Problem. Dem Überbewerten unserer eigenen Kontrollkraft und dem Unterschätzen von Gottes Kraft. In den letzten Wochen haben wir schon viel aus dem Korintherbrief gehört und in den letzten Wochen wurde uns klar gemacht, dass es Dinge und das nicht nur im Leben der Korinther gab bzw. gibt, von denen sich Christen fernhalten sollen, also auch von denen wir uns dann heute distanzieren müssen. Es geht um den eigentlichen Kern von Trennung und Absonderung. Nämlich die klare Abgrenzung von allem, was Götzendienst ist. Das, was gegen Gottes Anspruch auf unser Leben gerichtet ist, wenn wir uns freiwillig Gott zuvor als Christen unterstellt haben. Es geht um diejenigen, mit denen wir Tischgemeinschaft haben und was wir damit ausdrücken. Zuallererst die Gemeinschaft am Mahl des Herrn, dem Abendmahl oder auch Herrenmahl. Wir lesen den Text von heute in 1. Korinther 10, Abvers 14 bis 22. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Herr Jesus, dein Wort ist schwer, was wir gelesen haben. Es trifft uns mitten ins Herz. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt durch deinen Geist es aufschließt und erklärst und dass du in unserem Leben, in meinem Leben, im Leben von uns allen hier genau auf das hinzeigst, genau uns das vor Augen führst, was dir die Ehre raubt. Amen. Ja, in der letzten Predigt mussten wir auf das schlechte Vorbild des Volkes Israel sehen. Zum Beispiel in Kapitel 10, Vers 6, das durch sein Verhalten Gottes gerechten Zorn und Strafe auf sich zog. Und wir wurden auch ermahnt, ihr habt das gehört, dass dies auch deswegen aufgeschrieben wurde, damit wir es als Warnung verstehen. Diese Warnung galt den Korinthern. Aber wie viel mehr wurde jetzt auch der Korintherbrief genauso für uns überliefert, ja, dass wir auch gewarnt werden. Wer zu stehen mag, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Das war Paulus' Botschaft, die uns Manuel letzte Woche sehr eindrücklich rübergebracht hat. In unseren einleitenden Geschichten, da ging es um Selbstüberschätzung oder Überheblichkeit, die schließlich zu einem Ergebnis führte, das eigentlich so ja gar nicht von den Leuten geplant war. Und ihr Lieben, heute müssen wir über die Bedeutung dieser Warnung sprechen. Das Thema dieser Predigt: triff die Entscheidung, mit wem du geistliche Gemeinschaft pflegst. Oder spiel nicht mit deinem geistlichen Erbe. Ich habe 4 Hauptpunkte, die ich mit euch durchgehen will. Erster Teil: fliehe. Ich habe das alles mit einem Befehl aufgeschrieben. Fliehe. Abstand schärft deine Wahrnehmung. Vers 14 und 15. Zweiter Teil: erkenne. Götzendienst vernichtet Gemeinschaft mit Gott. Vers 16 bis 18. Dritter Teil: verstehe. Gemeinschaft mit den Dämonen hat man schneller, als man denkt. Vers 19 und 20. Und vierter Teil: entscheide. Triff deine Entscheidung, sonst trifft Gott seine. Erster Teil: flieht vor dem Götzendienst. Fliehe, Abstand schärft deine Wahrnehmung. Und jetzt fängt mein Bibeltext, den ich heute mit euch durchgehen möchte, direkt gleich mit einem Darum an. Das ist natürlich jetzt so, dass ich natürlich noch gar nichts erzählt habe und schon habe ich eine Schlussfolgerung. Das geht natürlich nur, wenn wir auch den Text in der Rückschau uns nochmal anschauen. Und vieles von dem, was Paulus seit Kapitel 8 eigentlich aufgeführt hat, das bringt er jetzt zu diesem Darum zusammen, zu dieser Folgerung. Und deswegen noch einmal ganz kurz, schreibt euch vielleicht nur die Stellen auf und die Stichworte, aber nicht viel, noch einmal kurze Schlaglichter aus den vorangegangenen Kapiteln. Wenn ihr euch da nochmal vertiefen wollt, empfehle ich euch, die Predigten einfach nochmal anzuhören, die zu diesen Themen gehalten wurden. Kapitel 8, das Essen des Götzenopferfleisches aus dem Heidentempel ist prinzipiell keine Sünde, denn Gott hat ja alles gemacht. Es gibt aber Menschen, deren Gewissen durch die Herkunft des Fleisches befleckt wird. Und dann kann es für sie schon zur Sünde werden, auch für den, der es demjenigen anbietet. Kapitel 9, Vers 13 und fortfolgende. Wer heilige Dienste tut, der isst aus dem Tempel. Wer am Altar tätig ist, hat Anteil an den Gaben. Sie gehören teilweise ihm. Es besteht also eine unsichtbare Verbindung zwischen Altar und Priester. Vers 19 fortfolgende. Paulus versucht jetzt in allem, den anderen zu gewinnen. Damit meint er sein Verhalten. Es gibt also eine Vorbildfunktion des Priesters. Vers 27. Nicht anderen predigen und selbst verwerflich leben. Kapitel 10, Vers 7, die Predigt vom letzten Mal. Mehrere Warnungen an die Korinther. Werdet nicht Götzendiener, treibt keine Unzucht, versucht nicht Christus. Und zuletzt, Kapitel 10, Vers 13, es ist eine menschliche Versuchung. Und damit die Frage, geben wir ihr nach? Und jetzt macht Paulus eins, jetzt zieht er ein Fazit und sagt, darum flieht den Götzendienst. Flucht ist in unserem Leben immer dann dran, wenn unmittelbare Gefahr besteht. Nicht bei jeder Flucht kann man langwierig Pläne schmieden. Und das geistliche Leben in Korinth war ja ziemlich durcheinander. Es fand Vermischung von göttlichen und geistlichen Dingen mit weltlicher Lebensweise, mit triebgesteuerter Sexualität im scheinbaren Einklang mit gutem Christsein statt. Und das erinnert mich leider auch an Situationen unserer Zeit und teilweise auch in und an meinem eigenen Leben. Ist das jetzt noch die Antwort auf die Frage nach christlicher Freiheit? Ja. Was kann ein Christ guten Gewissens tun? Das, was wir letzten Sonntag gehört haben, auf jeden Fall nicht. Nach Bösen gierig sein, Vers 6. Ein Götzendiener sein, Vers 7, ein Unzüchtiger sein, Vers 8, den Christus versuchen, Vers 9, murrend, Vers 10, stolz und selbstgerecht sein, Vers 12. Wie kommen wir von diesem Verhalten, von diesem vielleicht, muss man sagen, Fluch, wie kommen wir davon los? In diesen Situationen hilft vor allem Ausdiskutieren und allem Abwägen erst einmal nur die Flucht. Weg von den falschen Zuständen, weg aus der Gefahrenzone, weg von wieder göttlichem Denken und Handeln. Fliehe, denn Abstand schärft deine Wahrnehmung. Erst dann, wenn du aus dem Gefahrenbereich heraus bist, dann kann man sich sammeln und einen klaren Gedanken fassen. Bevor also Paulus jetzt erstmal lang und ausführlich, auch über unseren heutigen Text übrigens noch weit hinaus, den vorzüglicheren Weg beschreibt, Kapitel 13, Vers 31, was nämlich christliche Freiheit eigentlich bedeutet, warnt er in diesen Versen eindringlich, sich zuerst einmal vom Götzendienst abzugrenzen. Und das sehr deutlich. Schaut euch mal das Wort an. Er verwendet die Befehlsform und auch in der Aussage ein ganz starkes Verb. Da steht nicht, geht weg, verlasst oder haltet euch fern. Da steht flieht. Das findet sich übrigens schon einmal im 1. Korinther in Kapitel 6, Vers 18. Ihr könnt ja mal gucken, wie Paulus das da verwendet hat. Und da steht flieht die Unzucht. Und jetzt dieses gleiche Wort, flieht den Götzendienst. Das lässt keinen Platz für Zweideutigkeiten, wenn für dich und für mich das Wort Götzendienst klar ist. Denkwürdig ist auch, das nochmal am Rande, Vers 15, wie Paulus an die geistliche Urteilsfähigkeit der Korinther appelliert. Obwohl doch so viel in der Gemeinde schief lief. Vielleicht können wir uns das auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass geistliche Urteilsfähigkeit immer auch von einer ganzen Gemeinde erwartet werden darf. In der Regel auch von jedem Gläubigen, wenn der Einzelne sich vielleicht auch schon mal schneller täuschen könnte. Aber geistliche Urteilsfähigkeit hängt jetzt nicht hier von Paulus ab, sondern er erwartet von den Korinthern, dass sie selbst zu der richtigen Entscheidung kommen. Und dazu will er ihnen in den kommenden Versen helfen. Und damit ihr jetzt merkt, dass Götzendienst nicht etwas Pauschales ist, etwas, was aus unserer Zeit gefallen ist, mit dem wir heute nichts mehr zu tun haben, müssen wir Götzendienst für uns noch einmal definieren. Das ist mehr als nur das goldene Standbild in der Wüste anzubeten oder vor irgendwelchen Statuen damals oder auch heute sich niederzuwerfen. Meine Definition ist, Götzendienst ist immer dann, wenn eine Person oder eine Sache den Platz von Gott einnehmen möchte und letztendlich durch uns dazu befähigt wird, Gott in unserem Leben vom Thron zu stoßen. Denn wir entscheiden, wer bei uns auf dem Thron sitzt. Götzendienst ist immer dann, wenn eine Person oder eine Sache den Platz von Gott einnehmen möchte und durch uns dazu befähigt wird, Gott in unserem Leben vom Thron zu stoßen. Wenn jemand oder auch etwas wichtiger wird als Gott selbst. Denn Götzendienst ist immer mit Anbetung verbunden. Denn in diesem Dienst, im Götzendienst, wird Hilfe von einem geistlich höheren Wesen oder von einer Sache, von einer Idee erwartet. Dieser Person, dieser Sache, dieser Idee oder dieser Philosophie vertraut man sich an. Wenn ihr das erste Kapitel vom Römerbrief, den wir gerade im Hauskreis in Tann durchnehmen, mal nochmal aufschlagt und nachlest, dann werdet ihr feststellen, zu welch schlimmen Verwerfungen dieses Handeln führt, seitdem Gott die Menschen dahingibt und sie machen lässt, was sie wollen. Wer sind jetzt diese falschen Götter, vor denen Paulus uns so warnt und die sich so in den Vordergrund unseres Lebens drängen? Jeder Mensch betet etwas an. Das sind falschen Göttern. Und jetzt meine Frage an uns heute, an dich. Wem dienst du wirklich? Paulus sagt dazu, flieht den Götzendienst. Nach John MacArthur können falsche Götter, Zitat, entweder materielle Objekte oder mythische, übernatürliche Wesen sein. Oft werden materielle Status haben, ohne dass man sich bewusst ist, dass diese Dinge für uns göttlichen Status tut. Das kann Reichtum sein, die eigenen Bedürfnisse, für die man alles, und ich möchte euch jetzt mal so eine nicht abschließende Auflistung geben, auch nach John MacArthur, was Gottes zu leugnen, ist Götzendienst. Wenn wir uns also Gott und seine Macht in Frage stellen, das Beispiel dafür ist Kain. Er hat sich Gott so zurecht, den wahren Gott in falscher Art und Weise anzubeten, ist Götzendienst. Zum Beispiel durch eigene Formen und Rituale, die dem äußeren Gottes, also den wahren Gott, in falscher statt dem des Herzens vorzugeben. Weise anzubeten ist Götzendienst. Das sehen wir beim Volk Israel, ja. Die haben den wahren Gott anbeten wollen, aber durch das goldene Kalb in der Wüste. Ein Bildnis anzubeten. Gott ist Geist und in Johannes 4, Vers 24, das ist die Frau am Jakobsbrunnen, lesen wir, Engel anzubeten ist Götzendienst. Denn auch sie sind nur geschaffen. Dämonen anzubeten ist Götzendienst. Sie sind gefallene Engel und Satans Hand. Egal ob tot oder lebendig, sollen niemals von uns angebetet werden. Auch keine Heiligen, keine Helden der Bibel oder die Apostel. Israel tat dies im Götzendienst von Baal Peor. Ihr könnt das im, ich habe kein Problem damit. Jetzt wird noch ein Vers da hören. Aber Achtung, vielleicht habt ihr gesagt, es Gott zu nehmen, ist Götzendienst. Das kann persönlicher Ehrgeiz sein. Das kann auch erfüllte Wünsche sein, die in unserem Herzen großen Raum haben. Das kann unser Besitz sein. Schatz ist, da ist auch euer Herz. Habgier ist Götzendienst. Wir lesen in Epheser 5, Vers 5 oder Kolosser 3, Vers 5, dass diese das Reich Gottes nicht erben werden. Unbeherrschte Begierde oder Lust ist Götzendienst. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Und deswegen halte deine Gedanken in Schach und lass dich nicht von weltlichen Dingen fernsteuern. Andere Zeit- oder Gelddiebe, falsche Ideen, Ideale, das kann Fitness sein, das kann die Hingabe an den Sport oder an Idol sein oder an irgendwelche anderen Sachen. Idole, da steckt das Wort Götze schon drin. Idole, Meinungen oder Ideologien, immer dann, wenn sie uns so wichtig werden, dass Gott bei uns nichts mehr dagegen sagen darf. Jetzt überleg und sei wirklich ehrlich. Gibt es was in deinem Leben, wo du sagst, das mache ich für mich selber aus? Da brauche ich Gott Und ich erweitere jetzt mal auch seine Weisheit im Wort und vielleicht auch durch die Gemeinde, zeigt uns, wie ich da nicht. Und diese Liste ist nicht abschließend, aber sie zeigt die Möglichkeit, Gott die Ehre zu nehmen und unsere Anbetung in eine andere Richtung zu lenken. Sie bietet sich täglich und überall. Und Paulus ruft uns deshalb zu, flieht mitreißen. Aber Abstand schärft deine Wahrnehmung. Zweiter Punkt. Götzendienst vernichtet die Gemeinschaft mit Gott im Abendmahl. Vers 16 bis 18. Erkenne, Götzendienst vernichtet die Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir diese Verse lesen, dann macht Paulus deutlich, dass Gemeinschaft mit Gott, die besonders im Abendmahl deutlich wird, und eine gleichzeitige Gemeinschaft an den Tischen in den heidnischen Tempeln, an denen es das Götzenopferfleisch gab, nicht möglich ist. Er spricht von mehreren Dingen, die ich kurz erläutern möchte. Erstens, der Kelch der Segnung ist die Gemeinschaft mit Christi Blut. Drittens, alle, die am Abendmahl teilnehmen, bilden dadurch einen großen Leib. Und viertens, am Beispiel vom Volk Israel lernen wir, dass das Essen von Fleisch von auf Gottes Altar geopferten Tieren in die Gemeinschaft mit dem Altar führt. Zu Altar kann man einfach das deutsche Wort Opfertisch sagen, falls ihr sagt, was ist ein Altar? Das ist ein Opfertisch. Über die Zeichen Brot und Wein wird in den nächsten Wochen hier wirklich noch sehr intensiv eingegangen werden. Das kommt ja dann auch später nochmal im Kapitel 11, wenn über das Abendmahl gesprochen wird. Und Brot und Wein werden hier als sogenannte, das ist ein Fremdwort, ich erkläre es euch gleich, Metonyme gebraucht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch liest. Es sollte ja noch solche aussterbende Arten geben. Hier in dem Block sitzen wahrscheinlich mehr als in dem, aber ein Buch ist wirklich sehr gut. Und wenn ihr sagt, gestern Abend habe ich Shakespeare gelesen, dann meint ihr wahrscheinlich nicht, dass ihr irgendwie auf der Haut oder so von ihm irgendwas gelesen habt, sondern ihr habt natürlich die Werke von ihm gelesen. Das ist ein Metonym. Und damit meinst du die Werke. Und genauso steht Brot und Wein für den Dienst Christi und für sein Werk am Kreuz. Ja, also, was wir in Vers 16 und 17 lesen, sind Metonyme. Dort litt er, Jesus Christus, der Unschuldige, eine furchtbare Strafe für die Schwerverbrecher. Und damit meint er uns. Aber unbestreitbar ist das Abendmahl das wichtigste und stärkste Symbol, das man als Christ hat. Ist dir das bewusst? Das Abendmahl ist das wichtigste und stärkste Symbol, was du als Christ hast. Wir gedenken Christus und wir drücken darin aus, was wir glauben. Nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch, hat am Kreuz sein menschliches Leben als stellvertretendes Opfer gegeben, starb für die Schuld der Welt, auch meiner. Sein Leib wurde gemartert, er wurde ins Grab gelegt und sein Blut floss zur Vergebung vieler Menschen Schuld. Auch meiner und deiner, wenn du an die Kraft dieses Opfers glauben willst. Im Abendmahl bekennen wir die Macht dieses Sieges vom Kreuz. Wir bekennen Gottes Treue. Und das griechische Wort für Gemeinschaft, das hier verwendet wird, ja, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes und so weiter. Das ist Koinonia. Und das meint eine Gemeinschaft, die sehr eng ist, die sehr innig ist. Man kann das sogar mit intim übersetzen. Aber jetzt nicht auf sexueller Ebene gesehen. Eine Mitteilhaberschaft beziehungsweise Beteiligung an etwas. Das heißt, das Abendmahl hat dieses Zeichen. Und wenn wir am Brot brechen mit der richtigen, nämlich einer demütigen und aufrichtigen Herzenshaltung teilnehmen, dann gehören auch wir zum Leib Christi. Dann haben wir geistliche Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und mit anderen Glaubensgeschwistern. Ist das jetzt also nur eine symbolische Handlung? Nein, es ist sogar noch viel mehr, ein tiefgreifendes Erlebnis. Und wenn du das Abendmahl bisher noch nicht so erlebt hast, dann lade ich dich herzlich ein, dich neu mit dem Werk von Golgatha zu beschäftigen und was das für Auswirkungen auf dein Leben hatte. Jesus Christus will auch Gemeinschaft mit dir haben. Und die anderen Geschwister in der Gemeinde, die freuen sich genauso über Familienzuwachs, wie in der leiblichen Familie das normalerweise ist. Hast du noch keine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen? Bitte, dann lass dich von mir heute zu ihm einladen. Lerne Jesus doch so kennen, wie ihn uns Paulus ins Gedächtnis ruft. Er ging in den Tod aus Liebe zu dir. Er hat dein Urteil über deine Gottesleugnung auf sich genommen, damit du durch ihn gerecht wirst. Er ist derjenige, der dich so sehr liebt. Er ist für dich gestorben. Ja, Gott liebt auch dich. Johannes 3, Vers 16 ist vielen von uns ein Begriff. Sonst lies nach. Und ich sage dir deswegen, lass ab vom Götzendienst und komm zum Kreuz, um dem Herrn dein Leben zu geben. Das kommt dir jetzt komisch vor? Überhaupt nicht. Selbst den Korinthern musste Paulus das noch einmal klar machen und auf die Fahne schreiben, dass im Abendmahl die innige Beziehung zum Herrn der Gemeinde ausgedrückt wird. Das Mahl des Herrn ist seit der Auferstehung ein Zeichen in der und aus der Gemeinde heraus, das der Heilige Geist gebraucht, um den Gläubigen diesen wunderbaren Dienst und das herrliche Opfer Christi immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und dadurch uns dankbare Herzen zu geben. Und zusätzlich verbindet es alle Christen weltweit. Jetzt muss ich euch wirklich ermahnen. Wie kannst du dir dann überlegen und rausnehmen, dass du, wenn der Herr dich zum Mahl um 9 Uhr am Morgen einlädt, zu sagen, ich komme aber erst um 10, weil ich möchte frühstücken. Das kannst du auch um 8. Es sitzen jetzt 4-mal so viele Leute da wie heute Morgen. Warum? Der Herr Jesus hat dich eingeladen und du hast gesagt, nein, danke. Jeden Monat im ersten Sonntag, wenn du es nicht weißt, um 9 Uhr feiern die Christen hier Abendmahl. Und wir gedenken an das, was der Herr getan hat. Nutzt du diese Möglichkeiten? Und wenn nein, warum nicht? Was sagst du Jesus, wenn du seine Einladung einfach ausschlägst? Lukas 22, Vers 15, da steht, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und wenn du ein Jünger Jesus bist, dann sagt er das auch zu dir, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Das ist eine doppelte Bestätigung. Und es ist einfach ein tiefster Ausdruck von Gemeinschaft mit dem Herrn und der Gemeinde, wenn wir das zusammen feiern. Und das muss nicht hier sein, das kann auch in einer anderen Gemeinde sein, wenn du zu einer anderen Gemeinde gehörst. Aber geh in die Gemeinde und feier dort das Abendmahl. Und Paulus bringt jetzt in Vers 18 ein Beispiel, ja, als negatives Beispiel, nämlich das Volk Israel. Es zeigt das gleiche Bild wie bei uns für die Teilnahme am Abendmahl. Nämlich, dass das an der Stiftshütte oder im Tempel geopferte Fleisch zum Teil verbrannt wurde. Und das war die Gemeinschaft, die mit Gott ausgedrückt wurde. Und zum Teil von den Priestern und dem Volk wurde das als gemeinsames Mahl eingenommen, nämlich die Gemeinschaft untereinander. So sollte es sein. Das Volk Israel hat es oft anders gemacht. Und dieses schöne Bild von der Gemeinschaft im Mahle, das ist genau das Problem. Und das hat nicht nur den Korinthern das Leben schwer gemacht. Denn sie waren einfach zu faulen Kompromissen bereit. Aus irgendwelchen Gründen hat das Fleisch in den heidnischen Tempeln in Korinth vielleicht eine bessere Würze gehabt. Das war besser geräuchert oder das war besser garniert. Oder vielleicht lag es sogar nur an den hübschen Bedienungen, die dort waren. Aber wie auch immer, man war bereit, dorthin zu gehen, um gut zu essen. Der Rahmen schien damals keine Rolle zu spielen. Gibt es in unserem Leben vielleicht ähnliche Situationen, wo wir diese Kompromisse machen mit unserem christlichen Leben? Nach der Firmenjahresfeier oder nach dem Industriemessebesuch, dann geht man halt zusammen mit den Kollegen noch in irgendwelche Clubs, Bars oder mehr. Oder das neue Volkshochschulprogramm riecht zwar super stark nach irgendwelchen esoterischen Gedöns, nicht alles, ja, es gibt auch Gutes, wirklich viel, aber manches. Oder irgendwelchen fernöstlichen Religionsinhalten. Aber das kann ja für einen Christen nicht so schwierig sein, nur die guten Dinge für sich rauszunehmen und zu behalten. Den Rest vergisst man ja quasi von alleine. Wirklich? Oder während dem Schwangerschaftskurs werden dann irgendwelche Fantasiereisen angeboten und jede Woche und jeden Tag läuft im Radio das Horoskop. Ich höre ja doch so halb hin, weil es interessiert mich ja vielleicht doch. Ist ja auch gleich vorbei. Also so ein Sender hat bei mir sowieso verloren. Und wenn der nächste interreligiös, mit der ich in vielen Dingen übereinstimme, obwohl dort nur am Rande auch wirklich unchristliche Positionen vertreten werden. Kann so schlimm ja nicht sein. Die nächste Bürgerinitiative, die für die Erhaltung der kleinen Mausohrgrille kämpft, damit Mutter Erde nicht ein wichtiges Bindeglied der Familie verliert, nicht. Ja, für Tiere setze ich mich ein. Wenn ich für Abtreibung auf die Straße gehen soll, das nicht. Weitere Beispiele, Menschenrecht, sage ich jetzt vielleicht ein bisschen ironisch. Man kann jetzt noch weitere sich mit anderen, aber auf jeden Fall soll uns allen klar sein, dass es leicht geht, sich mit anderen auch im Geiste zu verbinden, obwohl man gar nicht alle Aktionen selber so entscheiden würde für sich. Paulus fordert uns auf, flieht den Götzendienst. Schauen wir einmal zurück auf das, was Paulus in Kapitel 8 über das Essen von Götzenopferfleisch geschrieben hat. Um es kurz zu sagen, wenn dein Bruder daran Anstoß nimmt, dann lass es doch. Okay, ist ein Bruder, ist eine Schwester da dabei, dann mache ich das nicht. Aber hier kennt mich sowieso keiner, wenn ich da in Fulda das mitmache oder in Frankfurt. Hier kennt mich doch sowieso keiner. Ja, hier in Hünfeld, in Fulda oder auch in Korinth. Dann wäre das für mich also okay, wenn ich dieses Fleisch esse. Nein, ist es nicht, sagt Paulus. Und das erklärt er jetzt im Folgenden. Er sagt, erkenne, Götzendienst vernichtet Gemeinschaft mit Gott. Dritter Punkt, verstehe, Gemeinschaft mit den Dämonen hat man schneller, als man denkt. Vers 19 und 20. Es geht an dieser Stelle also nicht mehr um die christliche Freiheit, sondern um das, was ich durch eine Tat tatsächlich nach außen hin, aber auch in meinem Herzen gegenüber Gott damit ausdrücke. Paulus stellt in Vers 19, wenn ihr den nochmal parallel lesen wollt, klar, es liegt nicht am Fleisch selber oder in unsere heutige Situation gesprochen, die Tat an sich muss nichts Anrüchiges haben. Nichts spricht gegen Fahrradfahren. Nichts spricht gegen Fahrradfahren in der Gruppe. Aber wenn ich den Sonntagmorgen-Gottesdienst einer Rad-Event-Veranstaltung opfere, dann ist das genauso eine Situation, wie Paulus sie meint. Natürlich ist das Fleisch einfaches Fleisch. Und die Götzen, denen es geopfert wurde, die waren aus Stein und Holz. Also strohdumm, steinhart, mit Holzkopf, ohne Intelligenz, Leben, Kraft und Seele, nicht tot. Denn sie waren nie lebendig, sondern leblos, abiotisch, entseelt, nicht seiend. Wie kann man dort Hilfe erwarten? Vorsicht, nicht so schnell mit den jungen Pferden. Es ist ja nicht die äußere Form, sondern immer die dahinterliegende geistliche Wahrheit. Es geht nicht um die äußere Form. Es geht immer um die dahinterliegende geistliche Wahrheit. Es gibt zum Beispiel stark missionarische Sekten, deren Mitglieder wirklich adrett und ordentlich gekleidet mit guten Umgangstönen und wunderschön gestalteten Material, Heften, Büchern an unserer Haustür klingeln oder in der Fußgängerzone stehen. Die Form ist nicht das Problem. Die dahinterstehende geistliche Wahrheit zählt. Wenn ich also ausgiebig Sport betreibe, ist das in Ordnung. Wenn ich aber für die Höchstleistung zu aus anderen Religionen entlehnten Atemtechniken greife, einen Buddha für das Finden der Mitte in mein Wohnzimmer stelle oder mich zen-gleichen Rechentechniken, wenn ihr euch das jetzt nicht, also Steingarten ist so das Stichwort, in meinem Steingarten unterwerfe, dann ist es nicht mehr die Form, die zählt, sondern die geistliche Wahrheit dahinter. Warum schaust du wirklich, wer wird Milliardär? Die Sendung gibt's ja nicht, gell? Träumst du vielleicht doch heimlich vom Reichsein? Es wird um deine Seele gekämpft. Und zwar mit schwersten Waffen und auf allen möglichen Wegen. Und das meint Paulus, wenn er in Vers 20 schreibt, dass das Fleisch den Dämonen geopfert wird. Und mit denen, der am Abendmahl teilnimmt, sich mit Jesus Christus verbindet. Ob das überhaupt gleich 20. Die Dämonen sind die Engel unter satanischer Herrschaft. Wenn er der Fürst dieser Welt ist, können aber erstaunliche Kräfte entwickeln. Viele kultische oder religiöse Phänomene können durch sie veranlasst oder bewirkt werden. Sie können vorhergesagte Dinge eintreffen, letztlich nicht, dass sie dadurch Menschen binden können. Im heidnischen Tempel wurde Gott, sondern der dahinter wohnenden, unsichtbaren geistlichen Realität, den Dämonen. Keiner will das wirklich, ja, von euch, ja, dass ihr das tut, wenn er ihnen die Pläne tatsächlich durchschauen könnte. Doch zu allen Zeiten haben Israel im Psalm 106, Vers 36 und 37, sie dienten ihren Götzen, die wurden ihnen. So weit ging das Volk Israel, nicht irgendwer, der irgendwo unserem Dank einem anderen. Verstehe, Gemeinschaft mit den Dämonen, sonst trifft Gott. Vierter Punkt, trifft deine Entscheidung für Gott. Ja, ich möchte an dieser Stelle noch einmal John MacArthur zitieren, denn er bringt es so auf den Punkt, wie ich es einfach nicht besser hätte sagen können. Ein Christ kann nicht den Kelch und am Tisch der Dämonen, den Kelch der Dämonen. Er kann nicht am Tisch des Herrn Tatsache. Schon Jesus ließ keinen Zweifel daran, dass man nicht zwei Herren dienen kann. Matthäus 6, Vers 24. Es geht noch nicht einmal darum, dass wir das nicht sollen, sondern darum, dass wir das gar nicht können. Man kann unmöglich beides tun. Wir werden entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder wir werden dem einen anhängen und den anderen verachten. Wenn wir mit dem Herrn Gemeinschaft haben, können wir nicht gleichzeitig mit Dämonen Gemeinschaft haben und umgekehrt. Einige Korinther versuchten es, aber in Wirklichkeit hatten sie keine Gemeinschaft mit dem Herrn. Ihre Anbetung war geheuchelt. Christen sind nicht immun gegen den Einfluss von Teufeln, indem, wenn wir den Willen des Herrn bewusst ignorieren und mit satanischen Dingen lieben, dämonische Einflüsse. Als Petrus zum Beispiel Hananias tadelte, sagte er, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast? Durch den Götzen der Gier anstiftete. Wir befinden uns in einem Kampf gegen diese Mächte. Epheser 6, Vers 12. Und demnach ist ein enger Kontakt zwischen uns und diesen gefallenen Engeln durchaus. Den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht, müssen Werke teilhaftig. 2. Johannes, Vers 10 und 11. Man soll Irrlehrern sogar die Gastfreundschaft verwehren. Denn wer sich auf diese Wesen einlässt, kann unmöglich mit dem Erlöser und den Erlösten. Um noch einmal an den Anfang zu erinnern, wir müssen uns entscheiden, an welchem Fest wir teilnehmen wollen, lag. Das braucht dann Erkenntnis, etwas Falsches getan zu haben und ein Wassertaxi. Und das könnte mal eine ziemlich... Merkt ihr, die ihr von euch sagt, dass ihr gläubig seid, dass es nicht um Leute geht, die Christus noch gar nicht kennen? Weil diese sind noch in ihren Sünden und die können den Unterschied nicht erkennen. Sie sind noch nicht zum Leben in Christus gekommen. Sie sind noch nicht wiedergeboren. Und sie leben deswegen noch unter der Herrschaft des Teufels und fühlen sich vielleicht sogar noch gut dabei. Hier geht es um uns Christen und wo wir aufgefordert sind, konsequente Entscheidungen für die Nachfolge zu treffen. Konkret, wenn du das nächste Mal zu etwas eingeladen wirst, wo du ein mulmiges Gefühl hast, geistlich gesehen. Ich meine jetzt nicht die Steigung des 8000ers oder so. Ja. Oder wenn du das nächste Mal etwas machst und dabei denkst, dass Gott das schon mal ausnahmsweise so akzeptieren könnte, wenn du deine Prioritäten setzt und dabei aber Christus nicht an erster Stelle haben möchtest. Vergiss nicht, es ist deine Entscheidung. Dann bist du in höchster Gefahr, deinen Gottesdienst nach Römer 12, ja, in einen Götzendienst zu verwandeln. Dann magst du zwar gerettet sein, aber nicht im Haus des Vaters leben. In der Offenbarung lesen wir von der Gemeinde in Philadelphia, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Die letzten beiden Verse, auch in unserem Text, Vers 21 und 22, die sind für uns eine Warnung, ganze Sache mit dem Herrn zu machen. Er wünscht sich ein ungeteiltes Herz, er wünscht sich deine ungeteilten Entscheidungen, ein ungeteiltes Leben für ihn. Und deine Entscheidungen, die du triffst, führen zwangsläufig zu Konsequenzen. Wenn dein Chef dich um Überstunden bittet, ja, und dein Fußballtrainer sagt, dass er von dir ein härteres Training erwartet, dann musst du dich für einen entscheiden. Du kannst ja nicht beides erfüllen. Wenn du in deiner Familie zu Hause voll gefordert bist, gleichzeitig aber an deinem Muskelapparat täglich im Fitnessstudio arbeitest und dich gleichzeitig als Gemeindeglied noch einbringen möchtest, dazu noch viele Überstunden machst und nichts wichtiger als der nächste Urlaub wird, dann wirst du daran zerbrechen, weil du dich nicht entscheidest. Triff eine Entscheidung auf der Grundlage von Gottes Wort, denn Gott ist ein eifernder Gott. Das ist bereits im Gesetz Mose niedergeschrieben. Direkt verbunden mit einer Warnung, keinen Götzendienst zu betreiben. 2. Mose 20, Vers 5. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht, was Paulus hört dann. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und Götzendienst wird Gott wie jede Sünde bestrafen. Doch weil es hier um seine eigene Ehre geht, wird er das sehr deutlich machen. Gott ist eifersüchtig, wenn ihm jemand seine Kinder abspenstig machen möchte. Weil wir Gott, die bösen und gottesfernen Menschen, in Offenbarung 21 lesen wir von dem Gericht, werden auf ewig von ihm getrennt sein. Und begnadigte Sünder wie wir werden nicht mehr Verlorenheit bei ihm sein. Wir glauben auch, dass ein einmal geretteter Mensch nicht mehr seinen Lohn. Aber wir sehen an anderer Stelle, dass er sehr wohl sein. Wir wollen nicht wie Hananias und Sapphira enden. Wir wollen auch nicht vom Herrn gezüchtigt oder vorzeitig abgerufen werden, wie wir dies in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 30 lesen. Ja, da steht, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wegen seiner Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe als Richter in unser Leben sprechen. Ich möchte zum Schluss allein Jesus Christus die Ehre geben. Denn sein Weg ist ein guter Menschen. Und wenn ich mich an ihn halte, kann ich nur gewinnen. In dieser Woche können wir uns aufmachen. Ich will mich aufmachen nach der Suche oder auf die Suche nach den Götzen in meinem Leben. Und dann will ich mich von ihnen trennen. Konsequent. Freude über die neue Freiheit in Christus erleben. Konsequente Nachfolge. Leben mit Jesus hat Folgen. Lasst uns so leben, dass wir selber nicht diese Folgen in unserem Leben erkennen können und sich an den Tisch des wirklich in unserem Herzen haben. Dank, Lob und Anbetung für Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich dann abschließen möchte. Amen. Amen.
Herr Jesus, bitte hilf uns, dass wir ja in unserem Leben sehen, wo wir Kompromisse machen, wo wir nicht entschieden sind, wo wir ja oft auch den Blick gar nicht mal dafür haben. Ja, offenbar macht uns die Dinge, lass uns da echt wach sein, einen offenen Blick bekommen. Ja, und dass wir die Dinge auch erkannt haben, dass wir sie dir bereinigen und ja, an deiner Hand den richtigen Weg einschlagen. Zu deiner Ehre. Amen.
Amen. Herr Jesus Christus, du hast uns an deinen Tisch eingeladen, obwohl du uns so kennst, obwohl du mich kennst. Und du hast das getan, auch bei deinen Jüngern, dass du dieses Mal als Erinnerung an dich ja gegeben hast, gestiftet hast. Und du bist danach ans Kreuz gegangen und hast an die vielen Male gedacht, wo du nicht den ersten Platz im Leben deiner ja, Geschöpfe bekommen wirst. Selbst von den Erlösten hättest du dir mehr gewünscht. Aber wir danken dir auch, dass wir wissen dürfen, der Heiligung begleitest, dass du uns hilfst, dass wir lernen, von den falschen Dingen zu lassen und die richtigen Dinge anzunehmen. Denn Herr, nichts sehnt sich mehr zu haben. Danke für deinen ewigen Frieden in unseren Herzen. Amen.